NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Tageszusammenfassung. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Unser erstes Thema ist auch heute die Finanzkrise in der Türkei und die Frage, ob sich diese Krise ausweiten könnte. Dazu heute auch unser Kommentar. Weitere Themen sind die Diskussionen in der CDU um eine mögliche Zusammenarbeit mit der Linkspartei, schwere Kämpfe in einer Stadt im Osten Afghanistans, die erneute Irrfahrt eines Flüchtlingsschiffs auf dem Mittelmeer, die wirtschaftlich ziemlich bedeutsame Frage, ob das Kaspische Meer tatsächlich ein Meer ist oder eigentlich nur ein See, und schließlich die Frage, wo war Merkel? Die Leichtathleten vermissten die Kanzlerin bei ihren Wettkämpfen. Die wirtschaftlichen Nachrichten aus der Türkei sind besorgniserregend. Natürlich versucht Präsident Erdogan gegenzuhalten, im Moment mit einer Reihe von Reden auf einer Reise durch den Norden des Landes. Aber was er da sagt, das klingt doch eher nach politischen Beschwörungen als nach einem klaren Konzept. Und das wäre wohl notwendig, um die Märkte, die berühmten Märkte, zu beruhigen. Wie das Thema auf einem dieser Märkte in Frankfurt diskutiert wird, beschreibt Viktor Goytka.
Der Sinkflug der türkischen Lira geht weiter. Inzwischen müssen Türken bereits mehr als 7 Lira für einen Dollar auf den Tisch legen. Präsident Erdogan reagiert mit Durchhalteparolen. Man sehe sich einer politischen Verschwörung gegenüber. Die Türken sollten nun ihre Dollar und Euro in Lira umtauschen, um den Verfall der Landeswährung zu stoppen. Doch das Gegenteil passiert, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Wenn Sie sich anschauen, wie stark die Währung fällt, sie fällt ja wie ein Stein, dann ist davon auszugehen, dass die Türken eben nicht das machen, was ihr Präsident von ihnen verlangt hat, ausländische Währung zu verkaufen und in die Lira zu gehen. Nein, die Menschen machen natürlich das Gegenteil. Sie sehen, dass das Vertrauen durch die Regierung in die eigene Währung untergraben wird. Und wer es kann, geht eben raus.
Milliardensummen sollen Anleger inzwischen aus der türkischen Lira abgezogen haben, so heißt es. Genau lässt sich das noch nicht beziffern. Und die Anleger flüchten inzwischen nicht nur aus der Lira, die indische Rupie, der mexikanische Peso, der südafrikanische Rand. All diese Währungen verkaufen Anleger heute größerflächig, beobachtet Robert Halver von der Baader Bank.
Emerging Markets werden ja immer in Krisen in einen Sack geschmissen und man schlägt drauf. Das ist natürlich auch unfair, weil es gibt ja sehr viele Länder, auch in Asien, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, die haben ihre Wirtschaft auf Vordermann gebracht. Taiwan, die Philippinen, Indonesien. Aber ich bin sicher, in den nächsten Tagen wird sich die Spreu vom Weizen trennen, gemäß einem bekannten deutschen Märchen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Krüpfchen.
Das Problem sei regional eingegrenzt, ja, aber dafür vor Ort umso gravierender. Beharrt der türkische Präsident auf seinem Kurs, könnte er irgendwann gezwungen sein, das K-Wort auszupacken, Kapitalverkehrskontrollen. Keine Lira dürfte dann mehr raus aus der Türkei. Den Fall der Währung könnte die Türkei so bremsen. Aber nur auf den ersten Blick eine gute Lösung. Denn das Vertrauen der Investoren würde man verlieren, findet Jörg Krämer von der Commerzbank.
Wer geht rein in ein Land, was gerade Kapitalverkehrskontrollen beschlossen hat? Das heißt, das Eingesperrtsein von Investoren beschlossen hat. Also das ist auch eine sehr schwierige Situation.
Die türkische Notenbank hat heute Morgen Geld für türkische Banken in Aussicht gestellt. Banken, die manche Experten schon taumeln sehen. Weil viele türkische Unternehmen Kredite bei den türkischen Banken in Dollar oder Euro abgeschlossen haben, für die sie jetzt viel mehr Lira auf den Tisch legen müssen als noch vor einer Woche. Den Banken einfach Geld zu spritzen, es ist die reine Verzweiflungstat, sagt Marktstratege Robert Halver.
Man kann natürlich die Liquidität der Banken jetzt erhöhen, das ist auch eine Notmaßnahme, aber das zugrunde liegende Problem wird nicht gelöst. Ja, ein Patient zum Beispiel, der auf die Intensivstation kommt, dem man dann eine stabile Seitenlage bringt, gut und schön, muss auch sein, nur kann er aufstehen? Das ist die Frage.
Das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen mit diesen Maßnahmen gelingt es der türkischen Notenbank offenbar nicht. Ob Akbank, Isbank oder Yapı Kredi, die Anleger an den türkischen Börsen fliehen in Scharen aus Banktiteln. Wer sich mit speziellen Papieren gegen einen Zahlungsausfall des türkischen Staats versichern will, der zahlt dafür so viel wie seit 2009 nicht mehr. Die Forderung der internationalen Anleger ist klar. Die Notenbank muss jetzt die Zinsen erhöhen, und zwar kräftig. Das will Präsident Erdogan aber nicht.
Ein Bericht von Viktor Goytka. Wir bleiben beim Thema, denn eine Facette der Krise sind auch die Spannungen zwischen der Türkei und den USA. Präsident Donald Trump hatte ja zuletzt noch Öl ins Feuer gegossen mit seiner Entscheidung, höhere Zölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei zu erheben. Dieses Spiel allerdings ist auch für die USA nicht ohne Risiko. Wie das Thema in Washington diskutiert wird, fasst Thorsten Teichmann zusammen.
Die USA lehnen die Verantwortung für die Talfahrt der türkischen Wirtschaft ab. Vielmehr habe die Türkei strukturelle Reformen versäumt und brauche eine andere Zinspolitik, sagt Amira Barazli im Radiosender NPR. Sie unterrichtet am Bard College im Bundesstaat New York. Sicher war die Ankündigung neuer US-Sanktionen nicht hilfreich, aber die türkische Wirtschaft steckt seit geraumer Zeit in der Krise. US-Präsident Trump hatte vor dem Wochenende von höheren Zöllen auf Stahlimporte aus der Türkei in Höhe von 50% gesprochen. Auf Aluminium sollen es 20% sein. Hintergrund ist der Streit um die Freilassung des US-Pastors Andrew Bronson. Bronson sitzt wegen Terrorverdachts in der Türkei fest. Die USA verlangen seine Rückkehr. So angespannt die Lage ist, Somer Kaaptay vom Washington Institut für Nahostpolitik warnt vor einer weiteren Eskalation. Ob man die Regierung von Präsident Erdogan mag oder nicht, die Türkei ist ein wichtiger Verbündeter. Ein wichtiger NATO-Verbündeter mit mehr als einem Beziehungskonflikt. So verlangt die Türkei von den USA, den türkischen Prediger Gülen auszuliefern, ohne Erfolg. Erdogan macht Gülen für den Putschversuch von 2016 verantwortlich. Im Frühjahr gab es Streit, weil die Türkei im Bürgerkrieg in Syrien gegen kurdische Kämpfer der YPG ins Feld zog. Das sind US-Verbündete. Der türkische Präsident Erdogan schrieb am Wochenende selbstbewusst in einem Gastkommentar in der New York Times, die US-Regierung habe wiederholt die Bedenken des türkischen Volkes nicht verstanden und nicht respektiert. Erdogan weiß, Washington kann keinen Bruch mit Ankara riskieren. Wie auch immer die US-Politik gegenüber Russland, dem IS, Iran, Irak und Syrien aussieht, sie wird einfacher umzusetzen sein mit der Türkei als Verbündeten. Und deshalb sorgt der türkische Präsident für Aufregung, wenn er sich weiter in Richtung Osten orientiert, vermutet Samantha Winograd. Sie war nationale Sicherheitsberaterin unter Präsident Obama. Er wird mit Russland schmusen, er kauft dort militärische Ausrüstung, er wird sich Iran annähern. Die Türkei hat angekündigt, die US-Sanktionen gegen Iran nicht zu unterstützen. Gleichzeitig ist die Türkei einer der wichtigsten Abnehmer des US-Kampfflugzeuges F-35. Anfang Juli warnte Verteidigungsminister Mattis vor den Auswirkungen für den Hersteller Lockheed Martin und die gesamte Produktion, sollte die Türkei vom Programm ausgeschlossen werden. Auch deshalb kann in Washington niemand Interesse an einer weiteren Eskalation haben. Es steht wirklich viel auf dem Spiel und hoffentlich fällt beiden Seiten ein, dass sie aufeinander angewiesen sind. Dringend notwendig sei eine Leiter, sagt Somer Kaaptay vom Washington Institut, damit Trump und Erdogan vom Hohen Ross wieder absteigen.
Thorsten Teichmann aus den USA. Die Türkei in der Krise. Ist das nur ein Zwischentief nach vielen wirtschaftlich guten Jahren? Kann Erdogan das Blatt wenden? Hören Sie den Kommentar von Claudia Wehrle.
Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Eine Wirtschaftskrise in der Türkei gibt's nicht, so der türkische Präsident. Dass die Lira ins Bodenlose fällt, Erdogan hat gleich die passenden Erklärungen dafür parat, spricht von Kampagnen gegen sich und sein Land und von heimtückischen Verschwörungen. Sein Rezept, um alles wieder ins Lot zu bringen, Durchhalteparolen. Seine Landsleute sollen ihre Dollar-, Euro- und Goldbestände in Lira umtauschen, um so den Verfall der Landeswährung zu stoppen. Und ach ja, die Notenbank muss die Zinsen weiter senken, damit die türkische Wirtschaft endlich wieder floriert. Das alles sind, gelinde gesagt, ziemlich unkonventionelle Vorstellungen, um ein Land wieder auf Vordermann zu bringen. Mit dem Lehrbuch hat das nichts zu tun. Erdogan lebt in seiner eigenen Welt. Die meisten Finanzmarktprofis schütteln nur den Kopf. Das Wort Wirklichkeitsverweigerung höre ich auf dem Parkett immer wieder. Wen ich auch frage, die Händler sind sich einig, mit solchen Vorschlägen macht Erdogan die Sache nur noch schlimmer. Er wird unglaubwürdig, reitet die Türkei immer tiefer ins Abseits. Schon jetzt ziehen Investoren ihre Gelder aus der Türkei ab. Milliardensummen sollen das inzwischen sein, so genau lässt sich das noch nicht beziffern. An der Börse ist sogar schon von Kapitalverkehrskontrollen die Rede. Will heißen, dass Lira dann nur noch in Maßen außer Landes gebracht werden dürfen. Gut, damit mag Erdogan den weiteren Verfall der Lira stoppen. Aber zu welchem Preis? Das Vertrauen in die Türkei wäre dahin. Und zwar mehr noch, als das ohnehin schon der Fall ist. Dabei hat die Türkei so viel zu bieten. Und das nicht nur für Urlauber. Was über die Türkei hinaus Sorge bereitet ist, dass immer mehr Staatschefs glauben, sie können schalten und walten, wie sie wollen. Sie können sich ihre eigene Welt schaffen, ob das den Handelspartnern nun passt oder nicht. Das hat Konsequenzen. Das macht das grenzüberschreitende Handeln immer schwieriger. Schade.
Die Türkei in der Krise, das war ein Kommentar von Claudia Wehrle im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ein extrem heißer Sommer war das und er ist ja noch nicht zu Ende. Viele Bauern, vor allem im Norden und Osten des Landes, fürchten große Einbußen durch die anhaltende Dürre. Hilfen in Höhe von 1 Milliarde Euro seien notwendig, so die Position des Bauernverbandes. Heute trafen sich in Berlin Vertreter von Bund und Ländern, um über die Lage in der Landwirtschaft zu beraten. Sicherlich nicht das letzte Treffen zum Thema, wie Sabine Müller berichtet.
Bei einem Krisentreffen zur Dürre im Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin hat es keine Entscheidungen über Nothilfen für betroffene Bauern gegeben. Das war erwartet worden, weil nur die Arbeitsebene zusammensaß, Staatssekretäre und Abteilungsleiter, nicht die zuständigen Minister von Bund und Ländern. Offiziell äußerte sich nach dem Treffen zunächst niemand. Inoffiziell hörte man aus den Ländern den Wunsch, doch bitte schneller zu Lösungen zu kommen. Das lässt vermuten, dass die Vertreter des Bundesministeriums an ihrer Linie festgehalten haben, über Nothilfen erst dann zu entscheiden, wenn Ende des Monats der offizielle Erntebericht vorliegt. Manche Länder finden das zu spät. Unklar ist, ob Bund und Länder bei anderen Fragen weitergekommen sind. Etwa wie eine bundeseinheitliche Regelung für eventuelle Nothilfen aussehen könnte und mit wie viel Prozent sich der Bund an der Schadenssumme beteiligen würde. Im Dürresommer 2003 waren es 50%. Damals wurden an Bauern insgesamt 72 Millionen Euro ausgezahlt. In diesem Jahr geht es um sehr viel mehr Geld. Die Länder haben schon Dürreschäden von insgesamt mehr als 1 Milliarde Euro gemeldet. Weil unterschiedliche Regionen unterschiedlich stark betroffen sind, lehnt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner pauschale Soforthilfen für Bauern ab.
Sabine Müller aus Berlin. Sollte die CDU auch mit der Linkspartei reden, wenn andere Koalitionen in ostdeutschen Ländern keine Mehrheit haben? Wenn also eine Regierung ohne Linke oder AfD nicht auf die Beine gestellt werden könnte? Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, hat mit Gedankenspielen über Gespräche mit der Linken eine heftige Debatte in seiner Union ausgelöst. Im Westen waren die Reaktionen weitgehend negativ. Wie das Thema in den ostdeutschen Ländern diskutiert wird, beschreibt Stefan Luttmann.
Tiefer hängen, das ist die Parole, die Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Vincent Kokert ausgibt. Der Fraktionschef im Schweriner Landtag ist mit dem Schleswig-Holsteiner Günther eng befreundet. Beide Christdemokraten teilen viele Ansichten. Kokert nimmt seinen Kieler Parteifreund in Schutz und stellt klar.
Also ich kann mir keine Koalition mit der Linkspartei vorstellen, um das auch ganz klar zu sagen. Das wird, glaube ich, auch niemanden überraschen. Aber nichtsdestotrotz sage ich, dass man innerhalb einer Demokratie auch miteinander reden dürfen muss. Und nichts anderes hat ja Daniel Günther auch gesagt. Auch er hat ja immer wieder betont, er kann sich auch keine Koalition mit der Linkspartei vorstellen. Aber man muss trotzdem einen Unterschied zwischen der Linkspartei im Westen und der Linkspartei im Osten machen.
Kokert warnt vor einer Verteuflung der Linken.
Es gibt ja durchaus eine vernünftige Diskussionskultur zwischen der Linkspartei und der CDU auch im Landtag. Da spricht man natürlich untereinander mit den Kollegen. Da sind Vorgänge, die sind in Teilen des Westens undenkbar.
Ähnlich äußerte sich der brandenburgische CDU-Landeschef Ingo Senftleben. Deutschland brauche eine neue Debattenkultur. Da könnten Gespräche auch mit der Linkspartei nicht gleich ausgeschlossen werden. In Sachsen und Thüringen machte die CDU dagegen klar, eine Zusammenarbeit oder auch Gespräche mit der Linken kämen nicht in Frage. Und aus der Unionszentrale in Berlin kam die Ansage von Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Man lehne eine Zusammenarbeit mit der Linken und der AfD ab. Die Landesvorsitzende der Linken in Mecklenburg-Vorpommern, Wenke Brüttkamp, ärgert diese Ablehnung.
Ich kann die Aufregung um Gespräche miteinander überhaupt nicht nachvollziehen. Wir sind als demokratische Parteien in vielen kommunalen Parlamenten bereits in Gesprächen miteinander, in Verhandlungen. Wir arbeiten an Sachthemen zusammen, auch mit der CDU. Und ich kann da nicht nachvollziehen, wo das Problem sein sollte. Da wird die Linke definitiv verteufelt, auch mit einem Bild, das man von der Linken hat, welches völlig veraltet und auch unrealistisch ist.
Die Linken-Chefin in Mecklenburg-Vorpommern macht aber auch klar.
Wenn es dann darum geht, tatsächlich über Koalitionen zu reden, dann müssen wir natürlich konstatieren, dass uns politische Welten trennen. In vielen Kernthemen liegen wir weit auseinander. Und da sehe ich momentan noch nicht den großen Durchbruch für eine gute Zusammenarbeit.
Bis die CDU mit den Linken ähnlich entspannt umgeht wie jetzt mit den Grünen, so Brüttkamp, werde es sicher noch einige Zeit dauern. Da müsse die CDU noch große Schritte gehen.
Stefan Luttmann über die Debatte über eine mögliche Zusammenarbeit von CDU und Linken. Ghazni ist nur eine Provinzhauptstadt im Osten Afghanistans, aber zurzeit einer der am meisten umkämpften Orte des Landes. Offenbar haben die aufständischen Taliban seit Donnerstagabend einen Großangriff auf diese Stadt begonnen, teilweise wohl auch erfolgreich und jedenfalls mit einer hohen Zahl an Opfern, Katar Janssen berichtet.
Menschen, die aus Ghazni fliehen konnten, sprechen von über 100 toten Zivilisten. Seit 4 Tagen bekämpfen sich radikal-islamische Taliban und Truppen der afghanischen Regierung in der Provinzhauptstadt. Schon in der Vergangenheit hatten die Taliban versucht, Provinzhauptstädte wie Kunduz oder Farah in ihre Gewalt zu bringen, sie aber nicht dauerhaft gehalten. Die Bundeswehr geht davon aus, dass über 1/3 der afghanischen Bevölkerung im Moment in Gebieten lebt, in denen die Taliban kämpfen oder die sie bereits kontrollieren. Mehrere hundert Taliban hatten Ghazni in der Nacht auf Freitag von verschiedenen Seiten aus gestürmt und dort Regierungs- und Polizeigebäude besetzt. Im Verlauf übernahmen die Aufständischen offenbar auch die Kontrolle über den nahe der Stadt gelegenen Highway. Die Straße hat eine hohe strategische Bedeutung. Sie verbindet die Hauptstadt Kabul mit dem Süden des Landes und ist für Verstärkungstruppen des Militärs der einzige Landweg in die Stadt. Nur die ersten nach Ghazni geschickten Soldaten seien angekommen. Inzwischen würden die Truppen auf dem Weg ständig aus dem Hinterhalt angegriffen, sagte ein Armeesprecher. US-Streitkräfte unterstützen die afghanischen Regierungstruppen aus der Luft. Zunächst gab es Berichte, die Taliban seien aus der Stadt herausgedrängt. Inzwischen häufen sich aber Beobachtungen, nach denen die Kämpfe auch in der Stadt andauern. Seit Freitagnachmittag ist es zunehmend schwierig, verlässliche Informationen aus Ghazni zu bekommen. Bei den Gefechten wurden offenbar auch mehrere Telekommunikationsmasten beschädigt.
Katar Janssen berichtete. NDR Info und WDR 5, Sie hören das Echo des Tages. Filippo Grandi, der sogenannte Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, ist wohl der Mann mit dem besten Überblick über das, was notwendig wäre, um den vielen Flüchtlingen insbesondere aus Syrien zu helfen. Die größte Zahl unter ihnen lebt ja zurzeit gar nicht in Europa, sondern in den Nachbarländern, im Libanon, in Jordanien und der Türkei. Heute war Grandi in Berlin, um sich in der Frage der Hilfen mit dem Bundesaußenminister abzustimmen. Ein Thema waren auch die Spannungen zwischen der Türkei und den USA.
Außenminister Maas sagte, die Lage in der Türkei erfülle die Bundesregierung mit großer Sorge. Das Land sei ein wichtiger Staat, auch für deutsche Unternehmen. Der SPD-Politiker stellte sich hinter die Forderung des US-Präsidenten. Trump fordert die Freilassung eines amerikanischen Pastors, der wegen angeblicher Spionage in der Türkei festgehalten wird. Trump drohte mit weiteren Zöllen. Maas sagte, Deutschland habe ähnliche Fälle. Insofern wäre es wünschenswert, dass es nicht nur eine Lösung dieses Konfliktes zwischen der Türkei und den Vereinigten Staaten gäbe. Maas äußerte sich nach einem Treffen mit dem Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Grandi. Der Außenminister stellte weitere Hilfen Deutschlands für syrische Flüchtlinge in Aussicht. Die Aufgaben für das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, würden weiter wachsen. Deutschland habe sich in der Vergangenheit außerordentlich engagiert und werde dies auch in der Zukunft tun, sagte der SPD-Politiker. Auch die Nachbarländer Libanon, Jordanien und die Türkei bräuchten Hilfe bei der Versorgung syrischer Flüchtlinge. Deutschland sei der zweitgrößte Geber weltweit. Maas sagte, seit Jahresbeginn seien in Syrien über 1 Million Menschen vertrieben worden. In Nachbarländern Syriens leben 5,5 Millionen Menschen aus dem bürgerkriegsgeplagten Land.
Aus Berlin war das Christoph Brössel. Die Aquarius, eines der Schiffe, die zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer unterwegs sind, hat wieder zahlreiche Menschen an Bord. Welches Land aber erlaubt, dem Schiff in einen Hafen einzulaufen? Italien jedenfalls nicht. Dessen Innenminister Salvini von der rechtsextremen Lega hat schon Nein gesagt. Wird sich eine andere Regierung innerhalb der Europäischen Union anders entscheiden? Wie man das Geschehen in Brüssel verfolgt, schildert Holger Beckmann.
Vertreter der deutsch-französischen Hilfsorganisation SOS Méditerranée und der Ärzte ohne Grenzen haben an alle europäischen Staaten appelliert, dem Rettungsschiff Aquarius einen sicheren Hafen zu nennen, in den es einlaufen darf. Denn seit Tagen ist die Aquarius wieder auf Irrfahrt im Mittelmeer mit über 140 Menschen an Bord, Flüchtlinge, die auf ihrem Weg von Afrika nach Europa auf kleinen Booten in Seenot geraten waren. Derzeit sind viele Hilfsschiffe im Einsatz, um Menschenleben zu retten, doch es wird schwer. Ein Helfer auf der Aquarius berichtet, dass Schiffen mit Flüchtlingen an Bord immer häufiger Einlaufgenehmigungen verweigert würden und dass es Kapitänen auf diese Weise fast unmöglich werde, ihrer Pflicht zur Lebensrettung nachzukommen. Schiffe hätten schon ihren Kurs geändert, um Menschen nicht helfen zu müssen, damit es später keine Komplikationen mit Hafenbehörden gibt, sagt er. Für die Aquarius und ihre Besatzung ist es das zweite Mal innerhalb weniger Monate, dass ihr verweigert wird, einen Hafen anzusteuern. Erst im Juni hatte das Schiff eine gut einwöchige Mittelmeer-Odyssee mit über 600 Menschen an Bord hinter sich gebracht. Mitarbeiter berichteten, dass Nahrungs- und Wasservorräte damals zur Neige gingen, dass das Schiff überfüllt war, die hygienischen Zustände unvorstellbar. Erst nachdem Italien und Malta ein Ansteuern ihrer Häfen verweigert hatten, erklärte sich schließlich Spanien zur Aufnahme bereit. So dramatisch ist die Situation jetzt nicht. Noch nicht. Immer mehr Mittelmeeranrainerstaaten sperren sich nämlich gegen weitere Migranten. Aktuell hat Italien die Verantwortung für die Aquarius London zugeschoben. Schließlich fahre sie unter britischer Flagge. Erst in der vergangenen Woche allerdings hatten italienische Behörden einem eigenen Schiff die Einfahrt abgewiesen mit dem Argument, nach EU-Regeln sei der nordafrikanische Staat Libyen zuständig. Doch solche Regeln gibt es nicht. Stattdessen schaut die Europäische Kommission vergleichsweise hilflos auf das Mittelmeer und auf die Flüchtlinge. Kommissionssprecherin Tove Ernst versicherte heute aber, man beobachte die Situation genau und arbeite an einer Lösung. Die Kommission ist in Kontakt mit verschiedenen Mitgliedstaaten, die uns deshalb um Unterstützung gebeten haben. Und wie auch schon bei vergleichbaren Fällen zuvor, stehen wir bereit, um hier möglichst schnell eine diplomatische Lösung zu finden. Bedeutet in diesem Fall also wieder, dass sich die Hoffnung darauf richtet, am Ende möge sich ein EU-Mitgliedsland finden. So wie es im Juni Spanien gemacht hat oder im Fall des Schiffes Lifeline Malta. So arbeitet sich Europa ab daran, individuelle Lösungen für einzelne Flüchtlingsschiffe und die Menschen darauf zu finden. Und solange die EU sich nicht auf eine wirklich gemeinsame Flüchtlingspolitik einigt, wird das wohl auch so bleiben.
Sagt aus Brüssel Holger Beckmann. Was ist ein Meer, was ein See? Klingt nach einer akademischen Frage. Am Salzgehalt liegt es nicht. Es gibt auch Salzseen. Und das tote Meer ist eigentlich ein See. Im Kern geht es, sagt die Wissenschaft, darum, ob es einen Austausch mit dem offenen Ozean gibt. Dann wäre das Kaspische Meer ein See. Und das ist nun mehr als eine akademische Frage, denn diese Definition hätte beträchtliche wirtschaftliche Folgen. Daher haben die Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres jetzt versucht, eine Einigung zu erzielen, mit nur teilweisem Erfolg, wie Markus Sambale berichtet.
Aus geografischer Sicht ist die Frage leicht zu beantworten. Das Kaspische Meer ist demnach ein See, und zwar der größte See der Welt, seine Fläche größer als die Fläche Deutschlands. Doch völkerrechtlich sieht die Sache komplizierter aus. Deshalb streiten Russland, Kasachstan, Turkmenistan, der Iran und Aserbaidschan schon so lange über den Status des Gewässers. Würde das Kaspische Meer juristisch als See eingestuft, hieße das, Bodenschätze wie Öl und Gas würden gleichmäßig auf alle 5 Anrainerstaaten aufgeteilt. Würde das Kaspische Meer dagegen als Meer definiert, würde der Boden unter dem Gewässer und damit die Gas- und Ölvorkommen so aufgeteilt, wie die Küsten der angrenzenden Staaten verlaufen. Vor allem Kasachstan würde davon profitieren, der Iran käme dabei wohl schlecht weg. Die Anrainerstaaten konnten sich auch in ihrem jetzt unterzeichneten Vertrag nicht einigen auf eine Einstufung See oder Meer. Damit bleiben wichtige Fragen zur Förderung der Bodenschätze und auch zu Pipeline-Projekten umstritten. Einigkeit gab es in einem anderen Punkt. Die Anrainerstaaten verabredeten, dass nur sie im Kaspischen Meer militärisch präsent sein dürfen und niemand sonst.
Markus Sambale über knifflige geografisch-ökonomische Fragen rund ums Kaspische Meer. Eigentlich weiß man das, dass nämlich ein an sich kleiner Fluss wie die Ardèche in Südfrankreich bei bestimmten Wetterverhältnissen eine ungeheure Macht entwickeln kann und dass man also niemals zu nah am Wasser zelten sollte. Haben die Verantwortlichen fahrlässig gehandelt oder waren die Abläufe doch anders? Immerhin, die Jugendlichen kamen mit dem Leben davon, als in der vorigen Woche plötzlich die Wassermassen kamen. Ein älterer Betreuer wird aber bis heute vermisst. Jetzt wollen die französischen Behörden gegen die beiden Verantwortlichen rechtlich vorgehen.
Durch ein elektronisches System und durch den Bürgermeister persönlich sei man vor dem nahenden Hochwasser gewarnt worden, sagte Michael Prenzlow, Vereinsvorstand des Jugendförderwerks St. Antonius. Deshalb habe man mit der Evakuierung begonnen. Man habe die rund 100 Kinder und Jugendlichen gemeinsam zunächst in einen Aufenthaltsraum gerufen. Anschließend habe man versucht, in Gruppen durch die Hintertür eines stabilen Küchenhauses auf einen höher gelegenen Parkplatz zu kommen. Dort wären die jungen Menschen sicher gewesen, so Michael Prenzlow. Einige seien aber aus der Gruppe ausgeschert.
Als ich die Kinder in die sichere Zone bringen wollte, was ja auch teilweise wirklich sehr gut geklappt hat, sind aber einige so verrückt geworden, dass sie wieder zurück in die Zelte gestürzt sind, um ihre Wertsachen zu holen, wie Handy oder Lautsprecherbox oder sonst was. Und das war der Moment, der entscheidend war.
Als seine Anweisungen von einigen nicht befolgt worden seien, habe er sofort die Feuerwehr gerufen. Aus dem Kreis der Eltern, deren Kinder bei dem Zeltlager dabei waren, werden inzwischen auch Vorwürfe gegen die Verantwortlichen erhoben. Ein Vater sagte der WDR-Fernsehsendung Aktuelle Stunde, dass er selbst darüber nachdenkt, Strafanzeige zu stellen. Bei der Überschwemmung wurde das Lager nahezu vollständig zerstört. Der Schaden soll mindestens 500.000 Euro betragen. Die strafrechtlichen Vorwürfe der französischen Justiz wies Michael Prenzlow zurück. Das Campinglager sei nicht illegal betrieben worden, die Gemeinde habe alles schriftlich genehmigt.
Die Vorwürfe sind völlig haltlos. Wir werden seit 12 Jahren hier regelmäßig kontrolliert auf dem Platz. Das französische Ministerium für Jugend und Sport schickt uns in jedem Jahr die Genehmigung, dass wir hier ein Jugendzeltlager betreiben können.
Am Montag wurden die Aufräumarbeiten auf dem Zeltplatz fortgesetzt. Ehrenamtliche Helfer aus den umliegenden Orten in Frankreich, aber auch aus Leverkusen würden sich daran beteiligen, so der Vereinsvorstand. Teilweise könnten noch Gepäckstücke der Kinder und Jugendlichen geborgen werden. Manche seien aber auch von den Wassermassen fortgespült, 20 Kilometer weit entfernt gefunden worden. Nach einem Betreuer im Seniorenalter, der wahrscheinlich von den Fluten weggerissen wurde, wird noch immer gesucht. Es gäbe keine große Hoffnung mehr, ihn noch lebend zu finden, sagte Vereinsvorstand Michael Prenzlow.
Frank überall berichtete. Die Bilder aus Rio von der Fußball-Weltmeisterschaft vor 4 Jahren gingen um die Welt. Eine Kanzlerin mit Deutschlandkette auf der Ehrentribüne, später in der Kabine der deutschen Nationalmannschaft, umringt von halbnackten Fußballern. Und jetzt beim Medaillenregen in Berlin, dem neuen Sommermärchen der Leichtathleten, da ließ sich Angela Merkel nicht blicken. Eine Missachtung, traurig, hieß es bei manchen Athleten. Angela Ulrich hat nachgefragt.
Ein deutscher Medaillenregen bei der Europameisterschaft im Berliner Olympiastadion. Christina Schwanitz, Kugelstoß-Silbermedaillengewinnerin, hat trotzdem noch diese eine Frage.
Warum war Frau Merkel nicht da? Nach Rio de Janeiro kann sie fliegen, zum Fußball geht's. Und jetzt, wenn es vom eigenen Land ist, ist sie dann nicht da. Das finde ich ziemlich schade. Und da sieht man dann auch die Wertschätzung.
Okay, Urlaub muss sein, findet Zehnkampf-Europameister Arthur Abele. Aber
man kann trotzdem einen kleinen Abstecher vielleicht machen oder vielleicht einen kleinen Cruise ins Stadion. Ja. Kann man ja trotzdem machen.
Am Tag nach dem Event will Merkels Sprecher Steffen Seibert diese Kritik so nicht auf der Bundesregierung sitzen lassen. Die Kanzlerin ist ganz und gar kein Sportmuffel, sagt Seibert.
Die verfolgt und begeistert sich für ganz verschiedene Sportarten und zwar ganz unabhängig davon, ob sie bei Wettkämpfen im Stadion ist oder nicht.
Merkel hätte vorbeischauen sollen, findet auch die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Dagmar Freitag von der SPD. Zieht am Ende Fußball also doch mehr für die Kanzlerin? Klar ist sie Fan, sagt Sprecher Seibert.
Aber als Sportfan interessiert sie sich auch für ganz andere Disziplinen und sie weiß sehr genau, dass auch in Disziplinen, in denen die Gewinner nicht Millionen Gagen bekommen, ganz Bewundernswertes geleistet wird.
Horst Seehofer, der Sportminister, war übrigens auch nicht da, aber er hat Ersatz geschickt. Und sein Staatssekretär Stefan Mayer hat es dann krachen lassen. Er war gleich 4-mal im Olympiastadion.
Soweit Angela Ulrich über die Diskussion um die Kanzlerin, die in Berlin von manchen Sportlern vermisst wurde. Und soweit auch das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.